Schönen guten Abend miteinander. Ich finde das so schön, wo wir jetzt gerade gesungen haben. Aber jeder Segen, den du ausgiessest, will dich zurückgeben als Lob. Wir haben es wirklich gut, dass wir Gott dürfen loben und preisen und auch nach wie vor so frei dürfen zusammenkommen hier in der Schweiz. Heute Abend, wie der Kevin schon gesagt hat, wollen wir Lukas Kapitel 15 zusammen ein bisschen näher anschauen. Und vielleicht ist es ein Kapitel, ja, wo du das Gefühl hast, du das kenne ich schon. Vielleicht ist es neu, so oder so. Wenn wir es zusammen anschauen, es geht um das verlorene Schaf, die verlorene Münze und die verlorenen Söhne oder den verlorenen Sohn. Aber wir wollen es heute Abend ein bisschen zusammen anschauen, wie wenn es das erste Mal wäre, wo wir es anschauen. Und vielleicht ja, ist das Ende ein bisschen anders, als wir es gelernt haben. Aber noch zuerst beten und dann steigen wir zusammen ein. Herr, öffne du doch uns heute die Ohren, das Herz, den Verstand für das, was du möchtest sagen durch dein Wort am heutigen Abend. Lass uns doch das Kapitel neu sehen, auch wenn wir denken, dass wir es schon ganz gut kennen. Zeig du uns doch auch, wo wir uns in diesem Text selber wiederfinden, wie du uns am heutigen Abend möchtest ganz persönlich ansprechen. Danke, redest du jetzt zu uns durch dein Wort und durch die Geist. Wir danken dir. Amen. Ja, wir fangen mit einem Geräusch, das ihr vermutlich alle kennt. Man läuft so einen Sommerabend durch eine Nachbarschaft und dann sieht man vielleicht von Weitem ein Haus, das ist ein bisschen leicht und man hört Musik. Wenn man ein bisschen näher kommt, dann hört man vielleicht Stimmen, Singen, vielleicht Musik, Lachen, jemand sagt etwas, plötzlich lachen mehrere Leute zusammen, klirrendes Geschirr. Und wir stehen draussen, vielleicht in diesem Hof oder vor diesem Haus auf der Strasse. Und die gleiche Musik, die gleichen Geräusche, die wir hören, können zwei Bedeutungen haben für uns. Wenn wir eingeladen sind, teilzunehmen, dann, wenn wir das von Weitem hören, dann ja, laufen wir vielleicht ein bisschen schneller darauf zu. Wir freuen uns. Wenn wir nicht eingeladen sind oder wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht wirklich hergehen, aus Gründen, wo wir vielleicht selber nicht so sicher sind, warum, dann tönen die Geräusche mehr wie ein Vorwurf. Und jeder Ton macht irgendwie die Strasse noch dunkler oder kälter. Es kommt also ein bisschen darauf an, wo wir stehen. Und Lukas Kapitel 15 hört in diesem Sinn genau mit dem Geräusch auf, mit dieser Musik im Hof. Und ein Mann, der draussen steht und nicht ganz weiss, was die Musik für ihn bedeutet. Wir kennen, wie gesagt, das Kapitel vielleicht, oder wir haben es auch schon gehört, die drei Geschichten. Und dreimal hat es ein glückliches Ende und fertig. Aber es ist so, dass die dritte Geschichte kein Ende hat. Das Kapitel hat 32 Verse, es hat kein Vers 33. Es hört mit im Satz auf, mit in der Nacht im Hof, mit der Musik, die spielt. Es ist das einzige Kapitel im Evangelium, wo in dem Sinn am Schluss eine unbeantwortete Einladung hat. Das ist kein Fehler oder ein Versehen. Der Lukas hat bewusst das Ende offen gelassen für jemanden, für wer. So möchte ich euch in dem Sinn ein bisschen auf eine Reise nehmen durch das Kapitel. Wir werden nicht das Ganze lesen, wir werden ein Stück hier und dort lesen, aber ich hoffe, dass es in dem Sinn, ja, wie sagt man, ein bisschen Appetit gibt, das mal gemütlich wieder zu lesen. Ich will mit euch durchgehen und irgendwann kommen wir vielleicht an einen Hof und diesen Geräusch vorbei, wo euch auch vielleicht bekannt vorkommen. Ich lese die ersten Verse aus Kapitel 15. Da steht: Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, die ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Zwei Sätze und Szene, wenn man so will, die steht. Jesus ist am Tisch und je nachdem, wenn man fragt, mit den falschen Leuten. Zöllner sind nicht einfach so, dass sie bewusste Beamte, die an einem Schreibtisch hocken, sondern Zöllner waren in dem Sinn Kollaborateure, die mit der römischen Machtherrschaft zusammengearbeitet haben und ihre Nachbarn ausbeutet haben. Sünder ist in dem Sinne nicht gemeint als einfach ein theologischer Begriff, sondern in diesem Dorf oder in diesem Kontext wie eine Adresse. Die Leute haben gewusst, du wärst Sünder und wer nicht. Oder haben einmal gemeint, sie wissen es. Und Essen in diesem Umfeld war nie einfach nur Essen. Tischgemeinschaft, Zugehörigkeit, Annahme und Verpflichtung. So ein bisschen, dein Brot ist mein Brot, dein Schicksal ist mein Schicksal. Und wenn Jesus mit Zöllner und Sünder zusammen isst, ist das quasi eine Heilszusage. Jesus essen ist nicht der Anlass von diesem Gleichnis, von diesem Gleichnis, sondern der Inhalt. Es ist in dem Sinn wie eine gelebte Vergebung, mit ihnen am Tisch zu sein. Und die Ordentlichen, Pharisäer, Schriftgelehrten, die sind einfach daneben gestanden. Die sind nicht am Tisch gewesen. Wir lesen, oder haben gelesen, und Pharisäer und Schriftgelehrten murrten. Das Kapitel fängt also nicht an mit Schaf, sondern mit Murren. Lukas hat können sagen, die haben reklamiert, kritisiert, die haben angeklagt. Aber er hat bewusst Murren rausgelesen. Lautmalerei, so wie wenn wir sagen, was sagt der Hund? Wuff, wuff. Das Wort ist der Begriff, aber es tönt auch so. Oder was sagt Katz? Miau, miau. Gell? Und wenn wir jetzt würden, wir können es so schnell ausprobieren, wenn wir alle ein paar Mal sagen, Murre, Murre, Murre. Wie tönt das? Murre, 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 Murre. Ja? Es tönt wie Murre, oder? Mal. Es ist in dem Sinn sowohl in Deutsch und interessanterweise auch im Griechischen eine Lautmalerei. Es ist aber auch ein Wüstenwort. In der Wüste, 2. 3. Mose. Und es ist das Wort, das gebraucht wird in der altgriechischen Übersetzung vom Alten Testament. Und dort finden wir, dass Israel gegen Mose murrt. Sie haben zwar das Manna zwischen den Zähnen gehabt, sie haben die Wolken und die Feuersäule vor sich gehabt, aber sie haben gemurrt. Das Geräusch von Leuten, die in dem Sinn mit zur Versorgung gestanden sind. Gott hat ihnen alles gegeben, aber die haben es irgendwie nicht mehr geschmückt, nicht mehr realisiert. Die Güte ist ihnen fremd geworden. Und sie sind da gestanden und haben sich gemurrt, eben um Jesus und seine Tischgemeinschaft. Aber er hat sich nicht in dem Sinn verteidigt, sondern er hat ein Gleichnis, eine Einzahl, drei Geschichten, aber eine Antwort auf das Murren gegeben. Und an wen war das gerichtet? nicht Zöllner und Sünder, die sie am Tisch waren, sondern die, die drumherum gestanden sind. Und das ist gut, wenn wir uns das merken, wir kommen später darauf zurück. Und so lesen wir in Vers 3 den ersten Teil. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Ja, Jesus sagt, welcher unter euch, wie wenn das selbstverständlich wäre. Aber seien wir ehrlich, das ist doch nicht. Ja, 99 allein in der Wüste zu lassen, verletzlich, wilde Tiere für eins, ist doch nicht eine vernünftige Buchhaltung. Stell dir vor, jede KMU, die mit 1% Verlust ja, müsst, oder Abschreibung müsst rechnen, wäre doch happy, 1%. Aber der Hirte, der rechnet nicht, der kennt nicht Prozent, sondern Namen. Und ja, er geht dem einen Schaf nachher. Und was passiert, wenn er es findet? Voll Freude tut er sich auf die Schulter. Er ruft seine Freunde und Nachbarn und er hat ein Fest wegen dem einen Schaf. Echte Freude wird geteilt werden. Es braucht in dem Sinne ein Haus voll Leute, dass man wirklich ja, kann Party, dass man kann festen und feiern kann. Und dann kommt aber der Satz, der in dem Sinn in dieser ganzen Geschichte das Dach abhat. Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Freude im Himmel. Himmel wird beschrieben als ein Haus voll Freude, als Grundstimmung. Wir reden viel darüber, was Gott sich für uns wünscht. Ja, was will er von uns? Was verbietet er? Oder was prüft er? Oder was verlangt er? Aber hier wird der Himmel beschrieben nicht als Gerichtssaal, sondern quasi als Haus oder Hof, wo jeden Moment ein Fest ausbrechen könnte. Er sagt, freut euch mit mir. Das kleine Wörtchen mit mir. Mit Freude. Er hat, ja, freut euch mit mir, ich habe das Schaf gefunden, das verloren war. Und die Mitfreude ist die eigentliche Einladung von diesem ganzen Kapitel bis zum Schluss. Nicht, du kannst du dich freuen, wenn etwas Schönes passiert, wenn dir etwas geschenkt wird. Kannst du dich freuen? Das kann doch fast jeder. Sondern kannst du dich freuen, wenn einem anderen etwas geschenkt wird? Ja, wir kommen zurück zu dieser Frage ein bisschen später. Aber dann geht es weiter mit der zweiten Geschichte. Ähnliche Bewegung, ein bisschen näher in einem Haus. Eine Frau, die hat 10 Silberstück, Drachmen, eine von denen, Münze ist ein Tageslohn und eine fehlt. Vielleicht ist sie eine Notgrosche, vielleicht ist sie ein Brutschmuck. Und in einem Haus ohne Fenster, wie den Gang und Gäbe, macht sie das, was sinnvoll ist. Sie zündet das Licht an und sie fährt das ganze Haus anfangen durchsuchen. Mit Fleiss, bis sie es findet. Nicht so bis sie verleidet, bis sie zu dumm wird, sondern bis sie es findet. In diesem Sinn hat auch Gottes Suche kein Verfalldatum. Und wir finden in diesem Sinn der gleiche Refrain wie in der ersten Geschichte. Etwas ist verloren, es wird gesucht, es wird gefunden und es gibt ein Fest. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen. Und das ist auch in dem Sinn ein kleiner das Anspiel auf Gott, der immer wieder sucht und die Leute sammeln. Wir finden es auch im Alten Testament, zum Beispiel Hesekiel 34, wo Gott sagt, dass er selber wird die verlorenen Schafe suchen. Nicht irgendein Beauftragter, nicht ein Engel, sondern er selber. Und wir sehen dort auch im Alten Testament schon ein Anspiel auf einen Tag, wenn alle gesammelt sind, wo es wird ein grosses Fest geben. Jesaja 25, 6, wo Gott sagt, er wird ein grosses Fest haben für die Nationen, für die Völker, die er sammelt. In dem Sinn, in Lukas 15 sehen wir, wie Jesus die Verlorenen sucht und er mit ihnen feiert. Und vielleicht ist da in dem Lukas 15 so eine leise Behauptung, dass eben in Jesus tut Gott selber genau das, was er für die Propheten schon angekündigt hat. Aber seien wir ehrlich, Schaf oder eine Münze haben doch keine Schuld. Ein Schaf, das frisst, du, da ist wieder etwas Gutes, geh ein bisschen weiter. Und schlussendlich ist es, weiss nicht wo, aber es ist ja nicht bewusst neu hergegangen, weg vom Hirt, sondern es hat sich so ein bisschen weggefressen. Und eine Münze rollt vielleicht einfach unter das Bett oder das Möbel. Die kann ja in dem Sinn, hat auch keine Schuld. Aber was passiert, wenn etwas oder eben jemand absichtlich verloren geht? Und das ist in dem Sinn die dritte Geschichte. Ein Vater und zwei Söhne. Wir lesen dort Lukas 15, 11 bis 13. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Ja, in dem Sinn, in dem Kontext, sagt eigentlich der Jünger, du, nicht nur gib mir mein Erbteil, sondern Vater, für mich bist du gestorben. Ich will in dem Sinn nicht dich, sondern ich will das, was von dir noch übrig bleibt. Und der Lukas sagt nicht einfach, du, er hat sein Vermögen teilt, sondern wörtlich das Leben. Nicht irgend Wertpapier, Münzen, sondern sein Lebenswerk, wenn man so will, sein Herzblut. Und ein Dorf in diesem Umfeld erwartet eigentlich, dass er rausgeht. Aber stattdessen ist einfach der Satz, er teilte Hab und Gut unter sie. Liebe in dem Sinn, wo festbindet, wäre ich ja keine. Der Vater öffnet die Hand und mit der Hand sein Leben. Und dann, wenn wir die Geschichte auch schon gehört haben, geht der jüngere Sohn, nimmt sein Zeug, geht in ein Land weit weg. Das Geld verprasst er, es schrumpft, die Freunde verschwinden, es kommt eine Hungersnot. Und auch er ist plötzlich in einer schwierigen Situation. Und es kommt an einen Tiefpunkt für jüdische Ohren. Er ist bei einem fremden Herr am Säuhüten. Ein fremdes Land. Und er hat Sehnsucht sogar nach Samichlausen, Brot, wo man überall findet. Und niemandem gibt ihm etwas. Und da sehen wir in 17, steht das, als er aber zu sich kam, sprach er. Ja, er ist doch in sich hineingegangen, er hat ehrlich hergeschaut. Aber hat er an seinen Vater gedacht, den er verletzt hat? Vermutlich nicht. Sondern er hat gesagt, wie viele von seinen Taglöhnern haben Brot in Fülle. Er hat vermutlich zuerst an das Brot gedacht, an das Essen, das er vermisst und das er braucht. Und in dem Sinn fängt seine Umkehr nicht als Reue in Beziehung an, sondern als Hunger. Und er lädt sich in dem Sinn ein Rätsrecht, für wenn er heimgeht und seinem Vater gegenübersteht. Man könnte sagen, es ist eine Rede, die so ein bisschen tönt wie eine Bewerbung. Ein 3-Punkte-Plan. Das erste, das Schuldbekenntnis. Du hast gegen dich und Himmel gesündigt. Statusverzicht, bist nicht wert, noch länger dein Sohn zu sein. Und das dritte, du mach mich in dem Sinn zum Taglöhner, einen Arbeitsvertrag. Vielleicht ist es ehrlich gemeint, vielleicht ist es kalkuliert, aber vielleicht ein bisschen beides, auch wie bei uns manchmal. Ist nicht manchmal unsere Umkehr ein Gemisch aus Einsicht, aber vielleicht auch Hunger oder ein Bedürfnis, das wir haben. Und in dem Sinn können wir jetzt schauen, wie geht der Lukas, wie geht die Geschichte, wie geht Jesus mit unreiner Umkehr um. Wir lesen Lukas 15, 20, wo das steht. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Satz in dem Sinn, um das sich das ganze Kapitel dreht. Wo er noch weit weg war, hat ihn sein Vater gesehen und es hat ihn gejammert. Wenn man jemanden von weitem erkennt, eine Silhouette, vielleicht am Gang, dann schaut man meistens nicht einfach zufällig her, sondern man schaut ganz bewusst, man sucht. Und in dem Sinn habe ich den Eindruck, dass der Vater jeden Tag an diesem Tor gestanden ist und vielleicht die Weite geschaut hat und sich nach seinem Sohn gesehnt hat. Und wir finden kein Wort davon, dass der Vater der Sohn je abgeschrieben hat. Die Tür war in dem Sinn nie zu gewesen. Nur der Sohn hat das nicht gewusst. Es jammerte ihn. Jammerte. Ja, das ist ein Wort, das so ein bisschen das Innerste oder sogar unsere Eingeweide beschreibt. Es ist in dem Sinn nicht einfach ein «Du, ja, ja, gut, schön» oder «Ja, du spürst es ein bisschen», sondern in dem Sinn, du, der hat fast im Bauch hat das gespürt, du, das hat, ja, es hat ihn so wehgetan, als er den gesehen hat und gleichzeitig gefreut. Und er ist gelaufen, ist ihm um den Hals gefallen und ihn geküsst. Und in diesem Umfeld, ein alter Mann, der rennt nicht. Denn warum? Das würde ja heissen, dass man das Gewand muss raffen. Man zeigt seine Beine. In dem Sinn fällt man seine Würde auf die Strasse vor dem ganzen Dorf. Das macht man doch nicht. Aber der Vater wollte schneller beim Sohn sein als das Dorf. Denn ja, das Dorf hat doch gewusst, dass der gemacht hat, was der Verein ist und hat vielleicht auch ja, in dem Sinn ihn wollen beschämen. Aber er war schneller gewesen, der Vater. Er hat sich lächerlich gemacht, damit der Sohn es nicht muss sein. Er hat in dem Sinn die Schande vor der Tat von dem Jungen mit seinem eigenen Leib abgefangen. Er hat ihn umarmt und geküsst. Das Wort hier ist nicht einfach ein Kuss, sondern er hat ihn quasi bedeckt mit Küssen. Stell dir vor, einer, der vielleicht noch nach Säule schmeckt. Das war bei der Säule. Noch bevor irgendein Wort gefallen ist, hat er ihn umarmt und geküsst. Der Sohn fährt seine vorbereitete Rede an, man sieht die drei Punkte, aber er kommt nicht durch. Punkt 3, mach mich Taglöhner. Die kann er gar nie sagen. Der Vater redet über ihn weg. Sagt der Knecht schnell, das Gewand, Ring, Schuhe, bereitet das Waschkalb vor. In dem Sinn sehen wir hier, du Gnade unterbricht das Bekenntnis. Die Reihenfolge vom Evangelium, das ist sehr wichtig, ist zuerst die Umarmung, dann das Bekenntnis und der Arbeitsvertrag nie. Das Gewand ist ihm die Ehre zurückgegeben. Der Ring, Vollmacht, Siegelring. Er hat wieder können in dem Sinn Geschäft tätigen im Namen vom Haus, wo er eigentlich einen Teil davon verblasst hat. Schuhe. Söhne haben Schuhe. Sklaven gehen barfuß. Er hat eigentlich einen Job wollen daheim, dass er etwas zu essen hat. Aber er hat seinen Status wieder bekommen. Und der Vater, der sagt, bringt schnell das beste Gewand und so weiter, bringt das gemäschete Kalb, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja, in dem Sinn fährt Musik hier, wieder, wir haben das Gleiche, du verloren, gesucht, gefunden, fest. Und eigentlich könnte doch jetzt die Geschichte hier aufhören. Es ist komplett das dritte glückliche Ende. Amen. Aber Jesus erzählt weiter. Die Kamera, wenn man so will, die schwenkt weg vom Licht raus auf das Feld in Dunkelheit. Und wir lesen, aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Ja, klar. Wo ist der sonst? Der hat gearbeitet, jeden Tag, kommt am Abend heim, müde, Staub an den Füßen. Und dann hört er eben auch die Musik, die kommt. Singen, tanzen, aus dem eigenen Elternhaus. Wieder das Geräusch vom Anfang, wenn wir durch eine Nachbarschaft laufen, ein Fest. Niemand hat ihm etwas gesagt. Er muss einen Knecht fragen. Und dann kommt ein Hirtensatz. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Er bleibt im Hof, am Rand vom Lichtkegel. Musik, die spielt weiter, aber für ihn tönt jeder Ton wie Hohn. Die gleiche Musik drinnen, Freude und draussen, nur ein paar Meter weg, Anklage. Es kommt darauf an, wo man steht. Und dann passiert, was eigentlich mit dem hat niemand gerechnet. Lukas 15, Vers 28. Aber er wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Der Vater verlässt sein eigenes Fest. Der schönste Abend seit langer Zeit, vielleicht seit Jahren. Und er verlässt. Das zweite Mal an diesem Tag geht er raus oder geht er neu mehr her. Das zweite Mal, wo er für einen Sohn ja, das Haus verlässt. Am Mittag ist er Rentner, umarmt, küsst. Am Abend ist er bittend. Er befiehlt nicht, er hat aber das Recht dazu. Denn die öffentliche Gehorsamverweigerung von diesem Sohn ist ebenso schlimme Beschämung wie die vom Jüngeren. Er bittet. Und dann hören wir, was sich vielleicht jahrelang gestapelt hat in dem Älteren. Wo er sagt, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Ich diene, ich diene. Er braucht Sklavensprache. Er steht im Vaterhaus, im Elternhaus und er beschreibt sich als Knecht. Es ist so ein kleiner bittere Symmetrie. Der Jünger hat sich eigentlich zum Taglöhner absteigen. Er hat nicht dürfen. Der Vater hat es nicht zugelassen. Der Älter, der ist nie weg. Aber der hat sich innerlich schon lange zum Taglöhner gemacht. Beide, wenn man so will, haben den gleichen Blindfleck. Beide denken, dass beim Vater die Leistung zählt. Der eine wollte die Wiederaufnahme verdienen. Der andere hat gemeint, er habe Anerkennung schon verdient. Keiner von beiden hat wirklich das Herz vom Vater gekannt. Die Distanz zum Vater misst man nicht in Kilometer. Er sagt, dieser, dein Sohn, in 15,30, aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er sagt, dieser dein Sohn, nicht einmal mein Bruder. Brüderschaft hat er in dem Sinn gekündigt, mit seinem Satz. Und woher weiss er, dass der Jünger das Geld mit Huren verprasst hat? Steht nie hin. Aber Zorn ist, ja, hat sich verdichtet. Bitterkeit recherchiert nicht lang. Wir sehen hier eine Parallele zu jemandem im Alten Testament, der Jona. Und er war wütend. Wütend, weil Gott richtet? Nein, wütend, weil Gott gnädig war. Und er hat Gott quasi angeklagt, mit Exodus 34 oder 2. Mose 34, wo Gott sich offenbart, wer er ist. Und er sagt, ja, hätte ich können wissen, dass du eben gnädig, dass du geduldig, gütig und grosszügig bist. Und so endet auch Jona mit einer offenen Frage. In Dunkelheit hätte ich denn nicht sollen eben gnädig sein, genau wie Lukas 15. In dem Sinn, grosse Ähnlichkeit zwischen dem Jona und dem älteren Bruder. Aber der Vater in Lukas 15, der korrigiert nicht, tut sich nicht rechtfertigen, der tut nicht gegenrechnen, sondern er sagt er in Vers 31, er aber sprach zu ihm, Kind, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ein Wort, das in dem Sinn sich alles dreht. Kind, nicht einfach Sohn, sondern das warme Kind. Ja, nicht Knecht, nicht irgendetwas anderes, sondern Kind. Ein intimer Begriff. Du bist allzeit bei mir. Alles, was meins ist, ist dies. In dem Sinn, du dienst nicht, Kind. Es ist nie etwas verschlossen gsi. Du hast nur nie gefragt, du hast dich immer selber quasi als Knecht oder Angestellte gehalten. Du hast gelebt im Vaterhaus oder im Elternhaus wie in einem fremden Betrieb. Und wie ich gelesen habe, aber man muss doch fröhlich sein. Und er sagt, dieser, dein Bruder. Und in dem Sinn geht der Vater hier das Wort Brüder wieder zurück. Und er sagt, es muss doch gefeiert werden. Es ist nicht eine Option unter vielen, sondern es muss doch gefeiert werden, wenn ein Toter wieder lebt, wenn ein Verlorener wieder gefunden wird. Feiern in dem ist eine Notwendigkeit. Der Himmel in dem Sinn kann gar nicht anders. Und dann nichts. Kein Vers 33. Die letzte Szene in dem Sinn ist ein dunkler Hof, eine offene Tür, Musik, Singen von drinnen und zwei Männer, die dort stehen. Ja, und vielleicht fragen wir uns hier, warum erzählt jemand eine Geschichte ohne Schluss, ohne Ende. Vielleicht nimmt uns das wieder zurück an Anfang. Jesus sitzt am Tisch mit Zöllner und Sünder. Und das Ende, in dem Sinn von dieser Geschichte, ist dort. Ja, das Fest findet gerade statt in Echtzeit. In dem Sinn ist das Gleichnis von diesen zwei Söhnen nicht eine Erzählung, sondern wie eine Reportage. Weil währenddem Jesus von dem Älteren im Hof erzählt, stehen ja Pharisäer genau dort. Auch ihre Weigerung ist in dem Sinn die gleiche. Nicht hineinzugehen, nicht an den Tisch zu sitzen, nicht Tischgemeinschaft. In dem Sinn hat Lukas nicht drei Gleichnisse, sondern vier. Das vierte ist eben in Vers 1 und 2. Und es war noch nicht das Ende, wo Jesus das erzählt hat. Und wir haben ja schon gelesen, er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis. Drum fällt oder Schluss, das ist noch nicht passiert. Er ist bei den Murrenden. Geht ihr rein? Sitzt ihr euch neben Zöllner und Sünder? Freut ihr euch mit mir? Jesus in dem Sinn, dem Gleichnis, das er gibt, macht er keine Abrechnung mit den Ordentlichen, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sonst wäre ja das Ende gewesen, du, er ist draussen geblieben und er hat alles verpasst. Strafe muss ja sein. So endet die Geschichte nicht. Sondern sie endet mit einem bittenden Vater. Und jetzt, ja, hört, wenn etwas heute wollt, heine, dann wäre es für mich das, oder was ich mir erhoffe. Hört nicht auf mit Strafe, sondern mit einem bittenden Vater. Es ist in dem Sinn, was Jesus hier erzählt, ist wie eine Liebeserklärung an die Murrenden. Der Vater verlässt das Haus auch für sie. Die Musik, die spielt auch für sie. Und das ist das Gottesbild von diesem Kapitel. Er wartet nicht, bis wir so weit sind. Er kommt raus. Zum Jüngeren rennend, bevor der mit seinem Bekenntnis fertig ist, zum Älteren bittend, mit in seinem Zorn. Ich denke, viele von uns haben mehr oder weniger eine jüngere Sohn-Episode. Vielleicht, wo wir mal neu hergehen, wo wir umkehren. Aber je länger ich Zeit in dieser Geschichte verbringe, desto mehr wird mir eben auch der Hof quasi vertraut. Ich kenne die unsichtbare Buchhaltung. Hey, das ich diene, das tönt fromm und heisst, du, wie eigentlich ein Angestellter von meiner eigenen Korrektheit zu mauern, wo man manchmal für Unterschiedsvermögen haltet, der Zorn, wenn Gnade an die Falschen geht. In diesem Sinn bietet uns der Text eine Selbstprüfung an. Worüber freust du dich? Freust du dich über das, was Gott dir gibt? Ja. Wir haben es gesungen, jeden Segen, den er ausgießt, geben wir zurück als Lob. Worüber freuen wir uns? Aber wann haben wir uns das letzte Mal mitgefreut? Über das Geschenk an anderen, wenn Gott einen anderen gesegnet hat. Und hier möchte ich etwas sorgfältig sagen. Gemeinde, wir als Gemeinde, aber auch andere Gemeinden, ist voll von Leuten vom Feld. Wir sind treue Leute. Wir arbeiten, wir sind aktiv, wir dienen. Das Feld ist nicht das Problem. Deine und meine Treue ist kostbar. Der Vater sieht sie. Er sagt, du bist allzeit bei mir. Er würdigt sie. Das ist keine Kritik. Aber das Problem ist das, was aus dem Herz wird, wenn die Hände noch treu sind. Wie schnell wir manchmal von Kind zu Knecht wechseln, ohne dass wir es merken. Es gibt in dem Sinn eine Verlorenheit, die das Haus nie verlässt. Leute mit sauberen Kleidern, alle Gebote werden gehalten. Aber diese Art von Verlorenheit ist eben schwerer zu finden, weil sie sich selber für treu halten. Der Älter, der weiß es bis zum Schluss nicht. Er hält seinen Zorn für Gerechtigkeit und seine Kälte für Charakter. Und genau dorthin geht der Vater. Er sagt nicht, reiss dich doch mal zusammen, sondern er sagt, Kind, du bist nicht Knecht. Ich bin nicht Knecht. Du und ich, wir dürfen Kind sein. Alles, was seins ist, ist auch dies, ist meins, heute schon. Nicht erst, wenn die Bilanz stimmt. Und so kann ich die Geschichte von Lukas 15 heute Abend nicht lösen. Lukas hat es nicht gemacht. Ob der Älteste je reingegangen ist ins Haus, steht in keiner Bibel. Es steht dort, wo du sitzt, wo ich stehe. Das Ende ist offen. Aber drei Sachen stehen fest. Das Fest, das läuft. Es ist nicht abgesagt, es ist nicht vertagt. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Der Himmel kann nicht anders. Das Fest läuft. Zweitens, die Tür, die ist offen. Im ganzen Kapitel ist keine einzige verschlossene Tür, nur eine, durch die das Licht in den Hof fällt. Und das Dritte, der Vater ist draussen. Er ist nicht innen am Warten, er ist draussen. Er wartet nicht, bis der Zorn sortiert ist, das Bekenntnis fertig, schön formuliert, Bilanz in Ordnung. Beim Jüngeren ist er schneller als das Bekenntnis, beim Älteren mit im Zorn. In dem Sinn, du und ich, wir müssen die Türen nicht finden. Der Vater der steht schon im Hof, bei dir und bei mir. Und sein Wort ist nicht Knecht, auch nicht endlich oder nach um jetzt, sondern Kind. Alles, was meins ist, ist dies. Und vielleicht heute Abend stehst du symbolisch auf einer dunklen Straße. Du hörst vielleicht Musik. Du bist vielleicht nicht sicher. Du, ist es eine Einladung? Ist es ein Vorwurf? In dem Sinne will ich dich einladen. Lass doch noch einmal, Herr. Es ist die gleiche Musik, wo immer. Sie hat nie etwas anderes gespielt als Freude über Gefundene. Und der Gastgeber, der ist nicht im Haus. Er steht hier oder sitzt hier neben dir. Ja, und heute Abend ist die Musik, und dass der Vater neben uns steht, nicht einfach ein Bild, er ist wirklich da. Und genau so, wie wir es in der Geschichte gesehen haben, in Jesus, der mit den Falschen ist. Heute Abend deckt er den Tisch noch einmal greifbar. Und wir werden jetzt das Abendmahl zusammen einnehmen. Greifbar. Brot und Saft als Symbol für Jesus Lieb, Jesus Blut hergegeben, damit die Tür auch offen bleibt. Wir müssen nichts mitbringen, keine richtige Formulierung, kein fertiges Bekenntnis, sondern in dem Sinn einfach unser Hunger, unser Durst. Und nicht unser sortierter Zorn. So dürfen wir an den Tisch kommen. Die Musik, die spielt in dem Sinn für dich, sie spielt für mich. Und weil er jetzt neben uns steht, wollen wir jetzt so mit ihm reden. Wir wollen zusammen beten. Vater, du bist heute zu uns rausgekommen, zu denen, die von weit her kommen, und zu denen, die vielleicht im Hof stehen. Danke, du rennst schneller, als unser Bekenntnis fertig ist. Du wartest nicht, dass wir alles genau formulieren. Und du bittest, bevor unser Zorn sich gelegt hat, danke für das Wort Kind. Danke für die Tür, die nie verschlossen war. Für die Musik, die nie etwas anderes gespielt hat als Freude über Gefundene. Danke so für das Brot und Saft, wo heute Abend vor uns liegt, als Zeichen von Jesu Liebe, Jesu Blut hergegeben, damit die Tür offen bleibt. Herr, nimm doch uns das Ideen aus dem Herz und gib uns doch gerade jetzt heute Abend das Kind wieder zurück. Schenk uns Gnade, das zu hören. Ja. Mit allen anderen Sachen, die unsere Aufmerksamkeit wollen, hilf uns zu hören, dein Kind. Schenk uns auch Gnade, lehr uns die Mitfreude. Auch über die, die es scheinbar einfacher haben. Und wenn wir diese Woche irgendwo draussen stehen, lass uns doch erfahren, dass du neben uns stehst. Du bist mit uns und für uns. Amen. Wir gehen jetzt gemeinsam in Lobpreis. Und währenddem steht Brot und Saft bereit. Ihr dürft vorkommen, euch bedienen. Nehmt euch durch die Zeit und pfeut Brot und Saft als Zeichen dafür, dass Jesus alles gemacht hat, dass die Tür zum Vater offen ist. Und dann wollen wir zusammen feiern. Der Vater, der uns entgegenkommt und sagt, du bist mein Kind. Amen.